Genau, strategische Kommunikation. Also ich denke, passender ist natürlich, um das direkt auch vorwegzunehmen, der Begriff Propaganda, wie Mari schon sagte. Ich werde jetzt beim Vortrag aber erstmal bei diesem EU-Sprech bleiben, weil ich mich aufgrund auch der geringen Zeit nur auf die Bereiche ja, beschränken werde, die ganz kurz in Umrissen darstelle, wo die EU explizit strategische Kommunikation betreibt. Und es gibt, denke ich, ein großes Feld, dass man da auch noch hinzunehmen könnte, was man unter diesem Begriff Propaganda fasst. Aber jetzt genau nur die Teile, wo auch explizit von strategischer Kommunikation oder Kommunikationsaktivität gesprochen wird. Ganz spannend ist, dass die EU doch bisher keine einheitliche Definition für hat, was eigentlich strategische Kommunikation ist. Daher habe ich hier beispielhaft drei verschiedene Definitionen mitgebracht. Ich lese vielleicht mal kurz vor. Einmal vom EU Institute for Security Studies, außenpolitischer Think Tank der EU, die halten das sehr allgemein. So allgemein formuliert, strategische Kommunikation füllt Kommunikationsaktivitäten mit einer Agenda oder einem Plan. Die NATO hat eine eigene Definition. In Übereinstimmung mit der NATO-Politik ist die strategische Kommunikation der NATO die koordinierte und angemessene Nutzung der NATO-Kommunikationsaktivitäten in Unterstützung der Politik, Operationen und Aktivitäten der Allianz, um die Ziele der NATO voranzutreiben. Und dann zu guter Letzt eine Definition von der EU selber aus dem EU Action Plan on Strategic Communication, der jetzt insbesondere die Kommunikation gegenüber der östlichen Nachbarschaft betrifft und finde ich einige ganz spannende Aspekte schon deutlich macht. Strategische Kommunikation der EU gegenüber der östlichen Nachbarschaft sollte zunächst und in erster Linie die Entwicklung positiver und effektiver Nachrichten bezüglich der EU-Politik gegenüber der Region fokussieren. Anstatt die Details der EU-Politik und Programme zu erklären, sollten sie deren Vorteile für die Menschen der Region erklären. Dieses positive Narrativ sollte in klarer Sprache kommuniziert werden. Also um so einen Eindruck zu kriegen. Also kurz noch die Gliederung. Das wäre jetzt schon die Einleitung gewesen. Dieses Ganze lässt sich, wenn man das regional sich anschaut, eigentlich der ja, europäischen Nachbarschaft entsprechend gliedern. Also bisher ist es auch so von den Kommunikationsprogrammen her, so einerseits in die östliche und die südliche Nachbarschaft gibt es unterschiedliche EU-Initiativen da, die eigene Politik positiv zu verkaufen. Wenn die Zeit nachher noch reicht, würde ich noch kurz auf die Kooperation mit der NATO eingehen, die nochmal einige ganz spannende Projekte auch gerade im Innern der EU vorantreibt und das Ganze dann mit einem kleinen Ausblick noch abschließen. So, Anfang 2015 hat die EU angefangen, das EU Eastern Stratcom Team einzurichten. Also ein Teil des Referats für strategische Kommunikation des Auswärtigen Dienstes der EU. Ausgangslage war, dass man sich zunehmend von der russischen Informationspolitik bedroht sah und das Gefühl hatte, jetzt auch gerade im Rahmen der Ukraine-Krise, dem eine eigene Berichterstattung oder Deutung dieses Konflikts entgegenstellen zu müssen. Hierfür wurde dieses Team zusammengestellt, das aus 10 Kommunikationsexperten besteht, die die Aufgabe haben, einerseits russische Medien auszuwerten und mögliche falsche Berichte in ihren Augen da richtig zu stellen und das Ganze dann den Medien auch zur Verfügung zu stellen. Und darüber hinaus sollten Netzwerke mit Journalisten und Medienvertretern gebildet werden, die das Ganze unterstützen, sowie verschiedene Initiativen in diesem Bereich auf Ebene der EU-Länder und Partnerorganisationen zentral koordiniert werden. Das soweit die Aufgaben dieser Einheit. Wobei das auch nur ein kleiner Aspekt dessen ist, was insgesamt in der östlichen Nachbarschaft oder auch den östlichen EU-Mitgliedstaaten passiert. Es gibt verschiedene weitere EU-Institutionen, die da aktiv sind. Einerseits der Europäische Demokratiefonds, also das European Endowment for Democracy, finanzieren da verschiedenste, auch gerade in den baltischen Staaten, russischsprachige Medieninitiativen, Die Deutsche Welle stellt für russischsprachiges Fernsehangebot in Litauen und Lettland Programme zur Verfügung und unterstützt sie. Und im Rahmen der europäischen Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik hat man eine Online-Plattform eingerichtet, die sowohl mittlerweile die östliche als auch die südliche Nachbarschaft mit Informationen über die EU-Politik in den jeweiligen Regionen zur Verfügung stellt, insbesondere auch für Presse- und Medienvertretern. Was da ja sich durchzieht, ist eine rund durchweg positive Darstellung der EU-Politik im Unterschied zu Russland, welches auch, wie gestern auch häufiger schon angesprochen, als alleiniger Verursacher dieser Krise oder des Konflikts auch gerade in der Ukraine dargestellt wird. Und auch hier jegliche Reflexion der eigenen Rolle in dem oder kritische Reflexion der eigenen Rolle in diesem Konflikt gänzlich ausbleibt. Und der Anspruch, den die EU da an sich selber hat, nämlich die Falschinformation mit Fakten zu widerlegen, anstatt mit Gegenpropaganda, wenn man sich das Ganze anschaut, dem nicht oder in vielen Stellen, also bei weitem nicht gerecht wird. Das Bild unten ist von einer offiziellen Website, die dieses strategische Kommunikationsteam Ost eingerichtet hat, wo regelmäßig richtig gestellte, in Anführungsstrichen, russische Berichte veröffentlicht werden. Das so als kleinen Überblick, was da derzeit passiert. Dann in Ergänzung hierzu noch, glaube ich, ja, jüngere Initiative, wo man sich jetzt auch bemüht, sich stärker in der südlichen Partnerschaft ja, kommunikativ einzubringen. Hier war auch die Ausgangssituation, dass man oder das Ganze unter dem, ja, mit dem Grund begonnen hat, dass man sich oder die Informations- und auch Anwerbekampagnen des IS kontern wollte oder auch will. Hierzu wurde zunächst das Strategic Communication Advisory Team für Syrien eingerichtet, welches mehr eine institutionelle Kooperation oder interinstitutionell, müsste man sagen, Kooperation ist, unter Leitung der belgischen Polizei, EU-Kommission und dem EU-Koordinator für Terrorismusbekämpfung, genau welches die Aufgabe hat, zunächst die Mitgliedstaaten zu beraten, wie sie sinnvoll gegen solche extremistische Propaganda vorgehen können. Ganz spannend, dass unter anderem auch vom britischen Home Office die Information Communications and Research Unit beteiligt, die gerade auch in Großbritannien teils, also auch da sehr umstrittene Informationskampagnen bereits geführt haben. Und weiterhin will man dann durch diesen Best-Practice-Austausch zwischen Mitgliedstaaten, die jeweils ihre Erfahrungen im Kontern von terroristischer Propaganda austauschen, so ein Expertise-Netzwerk schaffen, welches dann wiederum auch dem Strategic Communication Task Force South, die man gerade einrichtet, zur Verfügung stehen soll. Diese wiederum stellt eine Kooperation des Auswärtigen Dienstes der EU, der Kommission und auch wieder des Koordinators für Terrorismusbekämpfung dar, wo hierbei auch gerade die EU-Delegationen in den südlichen Nachbarschaftsländern mit einbezogen werden sollen, um hier in Austausch mit der Zivilgesellschaft die Kommunikationsprogramme der EU vorantreiben sollen. Und da ist ganz spannend, es gibt diese Studie, die ich da unten noch aufgelistet habe, die strategische Kommunikation der EU mit der arabischen Welt vom wissenschaftlichen Dienst des EU-Parlaments. Und da ist unter anderem zu lesen bezüglich der Kommunikation mit der südlichen Nachbarschaft: Der Fokus der andauernden Bemühungen liegt nicht per se auf der Entwicklung von Gegenerzählungen, also zu extremistischer Propaganda, sondern vielmehr auf der Produktion von positiven Nachrichten über das europäische Engagement in der Region. Also auch hier Ausgangspunkt war jedenfalls offiziell, dass man sich von dieser IS-Propaganda bedroht sah. Und mittlerweile ist aber auch hier die Stoßrichtung, dass man neben dem Umgang damit eindeutig das Ziel verfolgt, die eigene Politik in dieser Region positiv darzustellen. Vielleicht noch, ich hatte es jetzt als Kommunikation im Süden und Osten, also eigentlich außerhalb der EU, überschrieben, aber natürlich sind auch diese beiden Initiativen letztlich, betreffen auch ganz klar die den Diskurs innereuropäisch. Insbesondere sieht man das, denke ich, an der Ukraine-Krise, die ja auch hier viel medial aufgegriffen wird. In welcher Weise, das wäre auch nochmal ein Thema für sich. Und auch so Präventions-, Kommunikationsprogramme gegen Radikalisierung zielen natürlich auch gerade auf europäisches Inland und die Bevölkerung ab. Dann noch kurz zur NATO, um noch einen anderen Aspekt zu beleuchten, den man eigentlich auch recht wenig mitkriegt. Die ist auch schon länger als die EU sehr aktiv im Bereich der strategischen Kommunikation, also auch unter dem gleichen Namen. Und zwar gibt es formal noch keine Kooperation oder keine offizielle, auch wenn zum Beispiel dieses Kommunikationsteam Ost bereits, also wohl Informationsaustausch mit dem Exzellenzzentrum der NATO für strategische Kommunikation betreibt. Wie intensiv der ist oder wie da die Zusammenarbeit aussieht, kann ich jetzt konkret nicht sagen. Erfährt man auch wenig drüber. Ganz spannend, also dieses Exzellenzzentrum der NATO ist einerseits auch sehr darum bemüht, was den Ukraine-Konflikt angeht, zu zeigen, dass da halt Russland allein verantwortlich ist und die NATO sich eigentlich nur mit Entgegenkommen und gut gemeinten Angeboten Russland gegenüber gezeigt hat. Das ist so auch da der Grundtonus. Darüber hinaus hat die NATO aber auch hier ein Luftwaffenexzellenzzentrum in Deutschland eine, ich glaube 2015 war es, Konferenz abgehalten, da ist das kleine Bild her, Air Power and Strategic Communications, NATO Challenges for the Future, wo es darum ging, wie man mit Desinformationskampagnen gegenüber der Luftwaffe der NATO umgeht und man feststellte, dass in vielen Mitgliedstaaten, insbesondere auch Deutschland, da große Vorbehalte demgegenüber herrschen, beziehungsweise die Bevölkerung besonders anfällig für solche Desinformationskampagnen ist, was natürlich bei der Rolle, die die Luftwaffe in der Interventionspolitik der NATO spielt, ein großes Problem ist und man entsprechend darüber dazu diskutiert hat, wie man halt dieses Bild verbessern kann, indem man besser darüber informiert, wie gering Kollateralschäden letztlich bei Luftangriffen sind und dass da ja völlig falsche Vorstellungen herrschen würden. Was ich auch einen ganz spannenden und auch wichtig zu erwähnenden Prozess finde, dass man also massiv auch daran arbeitet, an verschiedenen Stellen die NATO-Kriegspolitik auch gerade im Innern immer mehr zu legitimieren. Und unter dem Aspekt auch muss man, denke ich, diese Entwicklungen in der EU auch besonders kritisch sehen, die, wie wir ja alle, denke ich, wissen und das ja auch gestern angesprochen wurde, zunehmend einfach auch als Militärbündnis agiert und wie man das im Fall der Ukraine-Krise, denke ich, auch schon sehen kann, halt versucht, die Meinungshoheit über die Konflikte, an denen sie beteiligt ist, zu gewinnen beziehungsweise im Fall der Ukraine zu behalten. Ja, der Ausblick dann auch schon. Um das kurz so überblicksartig zu belassen. Morgen wird im EU-Parlament ein Forderungskatalog des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten aller Voraussicht nach verabschiedet, wo ich jetzt nur zwei Aspekte aufgegriffen habe, der sich aber insgesamt also eine Reihe von ganz spektakulären Forderungen umfasst, was dieses Thema angeht. Und wo der Grundtonus auf jeden Fall der ist, also sämtliche Aktivitäten im Bereich strategischer Kommunikation massiv zu verstärken, auch finanziell und personell da weiter aufzustocken, unter anderem auch halt die Kooperation mit der NATO zu verstärken. Also da wird betont, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO im Bereich der strategischen Kommunikation erheblich intensiviert werden sollte. Das ist so der Wortlaut in einem der Unterpunkte. Genau, das dazu. Abschließend vielleicht, um auf die Eingangsfrage nochmal zurückzugehen, ist es, denke ich, wie ich auch gerade schon sagte, aus verschiedenen Gründen natürlich eine sehr problematische Entwicklung. Ich denke, gerade wenn man sich auch die Medienberichterstattung ansieht, die ja hier doch in meinen Augen in vielen Fällen einer deutlichen Verzerrung unterliegt, was ja zuletzt gerade in der Ukraine-Krise nochmal sehr deutlich wurde, dass man jetzt also probiert, auch auf institutioneller Ebene die eigene Deutungshoheit über die eigene Politik zu erhalten, weiter auszubauen und entsprechend, denke ich, auch die Gefahr besteht, dass solche medialen Diskurse noch stärker verzerrt und im Sinne der Vorstellungen dann auch der EU ja weiter verzerrt und fehlinterpretiert werden. Was insbesondere jetzt im Falle eines solchen auch Kriegsakteurs, denke ich, hochproblematisch ist, wenn man diesen ja, Institutionen letztlich die Deutungshoheit über die eigenen Konflikte und die Rolle darin überlässt. Und da, denke ich, ist es auch unsere Aufgabe, was wir letztlich auch in Form dieses Kongresses tun, da andere und, wie ich denke, passendere Erklärungen für zu bieten und zu informieren.